Tia Obreht, The Tiger's Wife, auf Deutsch Die Tigerfrau, Roman 2012. Nachdem ich alles durchgegangen bin, was ich inzwischen über die Tigerfrau weiß, kann ich so viel mit Sicherheit sagen. 1941, im späten Frühling, fielen ohne Ankündigung oder Vorwarnung deutsche Bomben auf die Hauptstadt, es handelt sich wohl um Belgrad, und zwar 3 volle Tage lang. Der Tiger lief in jener Nacht in nördlicher Richtung durch die Stadt, zur Flussgegend hinter der Zitadelle, wo die Trümmer des Handelshafens und des jüdischen Viertels, beide dem Erdboden gleichgemacht, bis ans Ufer und sogar ins Wasser der Donau reichten. Der Fluss war von Feuern erleuchtet, und wer darin umgekommen war, wurde an der Seite, auf der sich der Tiger nun befand, wieder an Land geschwemmt. Er erwog, hinüber zu schwimmen, und unter guten Bedingungen hätte er es vielleicht auch versucht, doch der von den Leichen aufsteigende Geruch ließ ihn kehrt machen und wieder am Zitadellenhügel vorbei in die zerstörte Stadt hineinlaufen. Die Menschen müssen ihn gesehen haben, aber unter dem Schock des Bombardements war er alles Mögliche für sie, nur kein Tiger, ein Witz, Irrsinn, eine religiöse Erscheinung. Gewaltig und stumm trieb er durch die Gassen der Altstadt, an zerborstenen Türen von Kaffeehäusern und Bäckereien, durch Schaufenster geschleuderten Autos vorbei. Er lief die Straßenbahnschienen entlang, über umgekippte Waggons hinweg, unter Stromkabeln hindurch, die schlaff und schwarz wie Urwald-Schlingpflanzen herabhingen. Als er den Boulevard Knez Petrova erreicht hatte, waren schon die Plünderer ausgeschwärmt. Männer liefen ihm entgegen, neben ihm her, an ihm vorbei. Männer, die Pelzmäntel erbeutet hatten, Mehl- und Zuckersäcke, Deckenlampen, Wasserhähne, Tische, Stuhlbeine, Polster von den Wänden alter türkischer Häuser, die bei dem Angriff zerstört worden waren. Er ignorierte sie alle. Ein paar Stunden vor Sonnenaufgang erreichte der Tiger den verwaisten Markt von Kalinja, 2 Blöcke von der Straße entfernt, in der mein Großvater und meine Großmutter sich 15 Jahre später ihre erste Wohnung kaufen sollten. Hier schied sich der Geruch des Todes, der dem nördlichen Wind anhaftete, vom satten Gestank der Pfützen zwischen den Pflastersteinen des Marktplatzes. Der Tiger lief mit gesenktem Kopf und genoss das Spektrum ihm unbekannter Düfte. Zerquetschte Tomaten und Spinat, der in den Ritzen der Straße klebte, zerbrochene Eier, Fischstücke, die klumpigen Fettreste neben den Schlachterständen, der starke, rund um die Käsetheke verschmierte Geruch. Von wahnsinnigem Durst geplagt, schlappte der Tiger das Wasser vor dem undichten Brunnen auf, wo die Blumenfrauen ihre Eimer füllten, und steckte dann einem schlafenden Kind, das jemand in Decken gehüllt allein unter dem Pfannkuchenstand hatte liegen lassen, die Schnauze ins Gesicht. Durch die schlaflosen Viertel der Unterstadt erklomm er schließlich das Rauschen des zweiten Flusses in den Ohren, den Hügel zum Königswald. Ich stelle mir gern vor, dass er unseren alten Karrenweg nahm, male mir die großen Spuren im Kies aus, die erschöpfte, breitschultrige Raubkatze, die viele Jahre, bevor ich geboren wurde, auf meinen Kindheitspfaden entlang wanderte. Doch in Wirklichkeit war der Weg durchs Unterholz schneller, das Moos angenehmer für die Tatzen, die er sich im Geröll der Stadt aufgescheuert hatte. Dazu die kühlende Luft unter den Bäumen, die sich beim Aufstieg über ihn neigten, bis er endlich die Kuppe erreicht hatte, die brennende Stadt weit hinter sich. Der Tiger verbrachte den Rest der Nacht auf dem Friedhof und verließ das Stadtgebiet im Morgengrauen. Er blieb nicht unbeobachtet. Zuerst wurde er von einem Totengräber gesehen, der fast blind war und seinen Augen nicht traute, als sie ihm weismachen wollten, dass ein Tiger auf den Hinterbeinen stehend den Friedhofsmüll durchwühlte und im frühen Sonnenlicht Disteln fraß. Als nächstes entdeckte ihn ein kleines Mädchen vom Fond des Familienwagens aus zwischen den Bäumen und dachte, sie träume. Der Tiger hatte kein Ziel, nur der Selbsterhaltungsinstinkt. Ein stetes Ziehen in seiner Magengrube trieb ihn vorwärts. Irgendein vages, angeborenes Gespür für das, was er suchte. Ganze Tage, dann Wochen, strich er durch verdörrte Felder und Sumpfgebiete, wo sich die Toten häuften. An einer Flussbiegung stieß er auf eine verlassene Kirche, einen halben, efeu überwucherten Glockenturm, vom gedämpften Geraschel unzähliger Tauben erfüllt. Sie schützte ihn ein paar Wochen lang vor dem Regen, doch die Leichen auf dem Friedhof waren allesamt längst verwest, und so gab es dort nichts zu fressen für ihn, außer den Eiern der Wasservögel und hier und da einem gestrandeten Wels. Also zog er irgendwann weiter.